Herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 29. September. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung werden wir über die Informationsplattform barrikade.info berichten. Dazu haben wir ein Interview mit zwei Mitwirkenden gemacht. Zudem gibt es eine Stellungnahme eines Individuums vom Infolora Freitag zu der Antwort von Pavtske, welche wir in der letzten Sendung vorgetragen haben. Jetzt zu den Kurznews. Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Herzlich willkommen zu den Kurznews. Öl ins Feuer gießen. Gefunden haben wir dies auf barrikade.info. Vom 19. bis 22. September 2017 stehen 9 Personen vor Gericht, die angeklagt sind, ein Bullenauto angegriffen zu haben, am 18. Mai 2016 am Quai de Valmy in Paris. 2 Personen sitzen bereits in U-Haft, eine schon über ein Jahr, während 6 andere unter staatlicher Kontrolle stehen und nach der letzten noch gefahndet wird. An diesem Tag, mitten in der Bewegung gegen das Loi du Travail, dies ist eine neoliberale Reform des Arbeitsgesetzes, hat sich die Polizei am Place de la République versammelt, um über Bullenhass zu jammern. Eine echte Provokation, nachdem 2 Monate lang unter Einsatz von Tränengas, Blendgranaten, Schlagstöcken und Festnahmen Demos niedergeschlagen wurden. Es wurde zu einer Gegendemo aufgerufen, die trotz des Verbotes die Straßen von Paris einnahm. Im Zuge dessen wurde ein vorbeifahrender Bullenwagen, der mit 2 Bullenschweinen besetzt war, angegriffen und niedergebrannt. Für viele war es eine Geste, wieder atmen zu können. So wie wir wieder atmen konnten, als nach dem Tod von Adama Traoré in Beaumont oder nach der Vergewaltigung von Theo in Aulnay explodierte oder wenn am Abend der Ermordung von Zhao Liu eine Bullenkarre vor der Wache vom 19. Bezirk in Paris abgefackelt wurde oder als beim G20-Gipfel die Straßen Hamburgs in Flammen standen. Wie wir durchatmen können, jedes Mal, wenn wir ein bisschen von der Erniedrigung und der Brutalität, die die Bullen uns alltäglich zufügen, zurückgeben. Oft schlägt die Justiz hart zu, wenn ihre blauen Lakaien angegriffen werden. Sowohl die Justiz als auch die Polizei dienen dem Staat und den Herrschenden, um diese Ordnung fortzusetzen, die auf Ausbeutung, Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie usw. so basiert. Keiner sollte den Eindruck haben, die Verhältnisse verändern zu können. Also müssen diejenigen, die freiwillig oder gezwungen die Bahn der Arbeit, des Konsums und der Unterwerfung verlassen, mit Gefängnis bedroht werden. Dazu gibt es immer mehr Mittel. Es werden zig neue Gefängnisse gebaut, um immer mehr Leute einzusperren. Bald kommt die Legalisierung des ständigen Ausnahmezustands oder noch das neue Gesetz über die Ausweitung des Notwehrrechts für Bullen. Das alles unter dem Vorwand der Sicherheit und mit fast allgemeiner Zustimmung.
In diesem Zusammenhang wird der Prozess stattfinden, wahrscheinlich unter starkem medialen Druck. Diese Verhandlung wird veranstaltet, um ein Exempel zu statuieren. Es ist ein symbolischer Prozess gegen die Anti-Loi Travail-Bewegung und gegen die zunehmende, diffuse Feindschaft gegenüber der Polizei. Wir sollten uns davon nicht knebeln lassen. Zeigen wir uns solidarisch mit denjenigen, die unsere Revolte ausbrechen ließen und deswegen nun der Repression ausgesetzt sind. kommen wir zahlreich zum Prozess und überlassen wir den Gerichtssaal nicht den Journalistinnen und den Bullengewerkschaftlerinnen. Unsere Solidarität und Revolte muss auch auf der Straße lebendig werden. Hier und anderswo lassen wir die Justiz nicht heimlich urteilen. Sabotieren wir die Ketten der Kontrolle und des Einsperrens, wehren wir uns gegen die Überwachung unserer Leben und gegen die verschiedenen Maßnahmen, die diese Kontrolle total und permanent machen wollen. Freiheit für die Angeklagten wegen der Entzündung eines Bullenwagens am 18. Mai 2016. Freiheit für alle. Dieser Text wurde übersetzt von Parilyt Info.
Wir kommen nun zu einem weiteren Text, der sich im Bereich Frankreich und Antirepression bewegt. Terrorismus. Der französische Staat greift in die Medien Nantes und Grenoble an. Weil sie ein Bekennerinnenkommuniqué eines Brandanschlages auf eine Garage der Gendarmerie in Grenoble in der Nacht vom 20. auf den 21. September publizierten, wurde die Indymedia-Seiten von Nantes und Grenoble von der französischen Polizei bedroht. Die Gruppen, welche die Seiten verwalten, haben ein Mail des Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication erhalten, worin gefordert wurde, dass die besagten Artikel innerhalb einer Frist von 24 Stunden von den Seiten gelöscht werden sollen, ansonsten würden die Seiten blockiert werden. Die AutorInnen des Kommuniqués erklären, dass der Brandanschlag auf die Garage in einer Angriffswelle in Solidarität mit den Personen, die in diesen Tagen ihre Prozesse haben, durchgeführt worden seien. Mehrere Dutzend Fahrzeuge der Gendarmerie wurden durch das Feuer zerstört. Hier das Kommuniqué dazu. Feurige Solidarität. Diesen Donnerstag um 3 Uhr morgens, am zweiten Tag des Prozesses für die abgefackelten Autos, sind wir in die Kaserne der Gendarmerie Vigny-Musset eingebrochen, haben 6 Einsatzwagen und 2 Lastwagen angezündet. Die Garage und die Lagerräume wurden auf mehr als 1500 Quadratmeter verwüstet. Diese Aktion reiht sich in eine Angriffswelle der Solidarität mit den Personen, die in diesen Tagen Prozess haben. Dicke Umarmung an Cara und Cram. In Gedanken bei Damien, welcher kürzlich von den Bullen verprügelt wurde. Für die, die am Prozess teilhaben müssen, wir werden uns die Polizei und die Justiz weiter vorknöpfen. Unsere Feindseligkeit in ein Feuer verwandeln, das sich schnell verbreitet. Die Nächtlichen. Dieses Kommuniqué wurde ebenfalls vollständig von Medien wie Dauphine Libéré oder 20 Minuten übernommen, offensichtlich ohne sich Sorgen darüber zu machen.
Aufruf zu terroristischen Akten. Wie es in die Medien Grenoble betonte in einem Kommuniqué, Zitat: Diese Entwicklung erinnert direkt an den Angriff auf Indymedia links unten am 25. August in Deutschland, wobei sowohl 4 Wohnungen als auch ein autonomes Zentrum durchsucht wurden und dies alles unter dem gleichen Vorwand. Zitat Ende. In beiden Fällen wird der Begriff Terrorismus als Argument verwendet, um freie Medien zu zensurieren. Damit sich die französische Polizei auf das Gesetz vom 13. November 2014 stützen kann, das die Verfassung in Bezug auf den Kampf gegen den Terrorismus verschärft hat. und spricht dabei von Aufrufen zu terroristischen Akten oder zur Verherrlichung davon. Obwohl der Begriff Terrorismus und der Aufruf zu terroristischen Akten nicht genauer dazu definiert ist, erlaubt das französische Gesetz seit Februar 2015, Webseiten oder Texte ohne richterlichen Entscheid vom Netz zu nehmen. Dazu reicht eine Entscheidung der Polizeiadministration. Soweit wir wissen, ist dies das erste Mal, dass solche Mittel gegen alternative Medien, die zur antiautoritären Sphäre gehören, angedroht wurde. Die beiden besagten Seiten haben aufgrund der Drohungen entschieden, das Kommuniqué von der Seite zu nehmen und somit die Forderungen zu erfüllen. Beide Kollektive haben dazu eine klare Erklärung geschrieben. Die Verwendung von Antiterrorgesetzen, um spezifisch unabhängige Informationsplattformen anzugreifen, widerspiegelt die Heftigkeit der geforderten Strafen gegen die angeklagten Personen im Fall des angezündeten Autos am Quai Valmy. Dabei geht es gleichermaßen um die Einschüchterung von Aktivistinnen als auch um die Entpolitisierung von Aktionen. Seit Jahren zeigen die Indymedia-Plattformen unter anderem die unverfälschten Inhalte direkter Aktionen. Diese neuesten Angriffe gegen unabhängige Medien zielen darauf ab, radikale Opposition zum Schweigen zu bringen und versuchen, Kollektive und Individuen, die ihren politischen Inhalten ohne die Verzerrung durch traditionelle Medien Raum verschaffen wollen, zu kriminalisieren.
In diesem Zusammenhang stehen auch die Hausdurchsuchungen, die diese Woche die Anti-Nuklear-Aktivistinnen in Buer getroffen hat. Ihre Computer, aber auch ein Fotokopierer, den sie zum Drucken von Flugblättern gebraucht haben, wurden von der Polizei beschlagnahmt. Es scheint, als würde momentan alle Mittel eingesetzt werden, um die Öffentlichkeitsarbeit der Widerstandsbewegung zu verunmöglichen. Wie wir im Mai 2015 aufgrund der Strafverfolgung gegen die Webseite iaata.info aus Toulouse schon sagten, angesichts der Repression ist die Information eine Waffe. Trotz der neuesten Zensurversuchen, die am verbreitetsten sind, werden wir weiterhin unabhängige Infoplattformen unterstützen und weiterverbreiten. Unterstützung für Indie Nantes und Indie Grenoble. Solidarität mit den Beschuldigten im Fall Valmy und mit all denen, die Sand ins Getriebe der Repression schütten. Solidarische Grüße.
Stellungnahme eines Individuums des anarchistischen Infolora am Freitag. Es ist schön, dass ihr unsere wöchentliche anarchistische Infosendung wertschätzt. Dies gibt mir Energie und Kraft, dies auch weiterhin voranzutreiben. Es kommt selten ein Feedback von außerhalb zurück, jedoch ist dies sehr erwünschenswert. Doch die Beweggründe, warum ich das anarchistische Infolora am Freitag mache, ist an erster Stelle für mich selbst. Es ist mir wichtig, anarchistische Ideen, Projekte und Interventionen zu erörtern und verbreiten. Und dazu finde ich das Radio ein geeignetes Werkzeug. Die Auseinandersetzung innerhalb des anarchistischen Radiokollektivs ist auch sehr wertvoll. Umso schöner ist es natürlich, ein Feedback zu bekommen, welches eine Debatte in Gang setzt. Auch wenn es mir scheint, dass dies eine Debatte ist, welche nicht das erste Mal geführt wird, aber dazu später im Text. Ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft auch weitere Debatten auslösen, denn dies geschieht viel zu wenig. Der Beitrag von Pafzker hat eine solche Debatte ausgelöst und meiner Meinung nach ist die Kritik daran sehr berechtigt. Sich über anarchistische Gefangene oder im Allgemeinen über Gefangene lustig zu machen, ist zutiefst unsolidarisch. Diesen Punkt der Kritik schließe ich mich an. Trotzdem erachte ich es nicht als falsch oder verwerflich, diesen Beitrag von Pafzker ausgestrahlt zu haben. auch nicht als anarchistisches Radio, obwohl, je nach Interpretation und Sichtweise, sich der Pafzger über anarchistische Gefangene lustig macht. Über Projekte zu berichten, welche nicht die gleiche Ideologie vertreten, aber sich im revolutionären Kampf gegen den Kapitalismus verordnen, kann eine Auseinandersetzung auslösen, welche ich als wichtig erachte. Zu der Paarung von Satire, Ironie und ausgearbeiteten gezielten Kritiken. Der Pafzger vertont ein patriotisches Lobgedicht für das große Germania, wie es in ihrem Beitrag zu hören ist. Auf eure strammen Waden sei gezählt, ihr wackeren deutschen Burschen. Steht bereit, erringet, Brüder, euch ist es geweiht, was unserem armen Herzen fehlt, und so weiter. Doch dies provoziert keine Reaktion oder Kritik. Denn da versteht Mensch ja, dass dies Ironie ist und wir wissen, dass der Pafzke nicht die Ideologie des Nationalismus vertritt. Da der Pafzke ja auch zum Teil ernsthafte Kritik veröffentlicht, fernab von ihren poetischen Ergüssen, kann Mensch ja nicht alles einfach als ein Gedicht oder Ironie abtun. Vor allem, wenn Mensch sich auch mit dem Thema Knast und deren damit verbundenen Ängsten auseinandersetzt. Aussagen wie: Dir kommt jedoch das große Glück zu, als Märtyrer des anarchistischen Aufstandes, als Kämpfer der Freiheit und Herrschaftslosigkeit in die Annalen einer kleinen, langweiligen Stadt Mitteleuropas einzugehen, werden klar nicht einfach als Ironie abgetan. Daraus kann schnell die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sie euch lustig und unsolidarisch gegenüber anarchistischen Gefangenen macht. Was der Pafzke wirklich sagen will, ist eine Kritik der Romantisierung und Propagierung bestimmter Formen der Praxis innerhalb anarchistischer Kreise. Es ist durchaus angebracht, Formen der Praxis zu kritisieren. Die große Frage ist nur wie. Es ist nicht mein Ansatz, solche Aussagen zu machen, wie vom Glück zu reden, als Märtyrer des anarchistischen Aufstandes einzugehen, wie auch nicht Märtyrer ins Leben zu rufen. Jedoch provoziert diese Aussage Reaktionen, was auch von Pafzke so gewollt ist. Die nun ernsthaftere und ausführlichere Antwort auf die Kritik hat mich sehr erfreut, auch wenn ich einiges als Behauptungen und Unterstellungen erachte, sowie viele Dinge anders sehe. Leider nimmt der Pafzke keine Stellung zu ihrer Aussage, dass der sogenannte Märtyrer mental so festgefahren ist, dass auch die Hilfe von Professionellen nichts mehr bringt. Was wollt ihr damit ansprechen? Dass Menschen, welche die Infrastruktur der Herrschenden in die Luft sprengen wollen, professionelle Hilfe gebrauchen? Was dann Hand in Hand mit der staatlichen Repression einhergeht, welche seit längerem versucht, feindschaftliche Ideologien als psychisch krank abzustempeln, um die jeweiligen in der Psychiatrie zu verwahren. Propaganda, Radikalität und deren Hierarchisierung. Die Kritik von Pafzke richtet sich also an die Romantisierung und Propagierung bestimmter Formen der Praxis. Vielleicht mag dies so scheinen, wenn ihr zum Beispiel die Dissonanz als Sprachrohr einer einheitlichen anarchistischen Szene sieht. Oft wird die direkte Aktion als eine Schlussfolgerung ihrer Analysen propagiert und auch gerne über solche Interventionen berichtet. Doch die Dissonanz repräsentiert Ideen und Analysen der einzelnen Individuen, welche bei der Dissonanz tätig sind. Dies wird immer wieder vergessen und Menschen, welche sich in Zürich in anarchistischen Kreisen bewegen, werden oft als eine homogene Gruppe betrachtet. Allerdings gibt es verschiedene Formen der Praxis innerhalb anarchistischen Kreisen. Die direkte Solidarität mit Gefangenen und Illegalisierten, das Thematisieren und Bekämpfen von Hierarchien untereinander, gegenseitige Hilfe und so weiter. Für mich sind dies Formen der Praxis, welche ich genauso wichtig erachte wie die direkte Aktion. Es gibt hierbei für mich keine Hierarchisierung, vielleicht einen individuellen Fokus, was aber noch lange nicht heißt, dass dies das einzig Wahre ist. Zudem erachte ich all diese Formen der Praxis als einen wertvollen Beitrag im Kampf für die Freiheit, für eine Welt ohne Unterdrückung und Machtstrukturen. Weiter sagt der Pafzke, dass viel zu oft die Radikalität einer Aktion ausschließlich am Grad der Zerstörung oder an der angewandten Gewalt gemessen wird. Durchaus kann eine solche Dynamik aufkommen, jedoch sollten und wird dies auch immer wieder kritisiert und hinterfragt. Diese Kritik sehe ich durchaus berechtigt, Doch meine Beweggründe sind anders. Mir geht es darum, was ich mit einer Aktion will und was sie bewirkt. Scheißegal, was der Grad der Zerstörung oder der angewandten Gewalt ist. 10 Bullenkarren, die brennen, sind natürlich schöner als nur einen. Was aber nicht heißt, dass die Aktion radikaler ist, denn die Aktion bleibt die gleiche. Und ob die Bullenkarren brennen oder mittels Zucker im Tank zerstört wird, kommt nicht so drauf an, denn die Nachricht an die Bullen ist dieselbe. Vom Rest der Gesellschaft abgesonderte Wesen. Zitat von Päfzke. Das selbstreferenzielle Bild der AnarchistInnen als vom Rest der Gesellschaft abgesonderten Wesen, die in der Illusion baden, radikal und anders zu sein, entspricht aus unserer Sicht einer Form der Trennung, die mit der Logik des Spektakels einhergeht. Durchaus sind wir AnarchistInnen radikal und anders. Was soll daran verwerflich sein? Anders zu sein heißt für mich, sich Tag für Tag kritisch mit sich selbst, den Mitmenschen und der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Ich kämpfe gegen die Lebensweise der jetzigen Gesellschaft, also will ich die Werte, welche ich verachte, nicht reproduzieren. Nein, ich will anders sein, trotzdem bin ich in dieser Gesellschaft sozialisiert. Zum Teil sondere ich mich vom Großteil der Gesellschaft ab, habe keinen Bock, diese Scheiße Tag für Tag mitzumachen. Trotzdem bin ich gezwungen, ein Teil mitzumachen und in diesen Momenten sehe ich mich nicht als abgesondertes Wesen, sondern sehe ich auch immer wieder Gemeinsamkeiten mit, wie ihr es nennt, von uns AnarchistInnen abgesonderten Menschen. Und das Spektakel ist auch die Gesellschaft. Ein Schauspiel wird durchgeführt von morgens bis abends, freundlich sein, lachen, Anstand und Respekt vor den Chefinnen zeigen, nicht aufmucken und so weiter. Der Gefrierschrank und die Geschichte der Belehrung. Wer weiß schon, wie die Revolution zu machen ist, außer die kommunistischen Gruppen und Organisationen, welche immer noch ihren alten Konzepten nachrennen oder sich im Gefrierschrank befinden, bis eine breitere Masse das Bewusstsein erlangt hat. Nie würde ich behaupten, wie auch die meisten AnarchistInnen, zu wissen, wie die Revolution zu machen ist. Ist mir auch egal, ich weiß, was mich und viele andere Menschen unterdrückt, und dies will ich bekämpfen. Was heißt schon Revolution? Ein großes Wort, worauf wir warten, anstatt im Hier und Jetzt seine eigenen persönliche Revolution zu starten. Bei den alltäglichen Dingen ansetzen und Sexismus, Vorurteile, Hierarchien, Rollenbilder und all das zu bekämpfen. Doch der Pafts gemeint, wir müssen auf eine erhöhte und verallgemeinerte soziale Konfliktualität warten. Doch an was messt ihr eine erhöhte und verallgemeinerte soziale Konfliktualität? Nur weil ein Großteil in der Schweiz befriedet ist, heißt es noch lange nicht, dass es keine sozialen Spannungen gibt. Die tausenden Konflikte, welche existieren, werden durch produzierte Bedürfnisse nach Ware und Dienstleistungen wegkonsumiert. Sie werden mittels Medikamenten, Alkohol und Drogen betäubt oder einfach isoliert und weggesperrt. Die Feindschaften sind nicht mehr so einfach sichtbar, doch sie existieren. Texte, Lieder, Geschichten sowie direkte Aktionen können diese zum Vorschein bringen oder andere dazu ermutigen, ihrer individuellen Wut einen Ausdruck zu geben. Und scheiße nochmal, von welcher Geschichte sprecht ihr? Wieso soll die direkte Aktion nur dann angebracht sein, wenn eine breitere Masse dahinter steht? Diese Logik spricht die Autonomie ab und du unterordnest dich einer breiteren Masse, was definitiv nicht anarchistischen Ideen entspricht. Hier liegt wohl ein Unterschied zu kommunistischen Strömungen. Ihr schreibt, dass in diesen Zeiten nicht vom Kampf abzusehen ist und propagiert neue Wege und Formen. Doch was sind das für neue Wege und Formen? Natürlich ist es wichtig, sich neue mögliche Wege und Formen auszudenken, aber die anarchistischen Grundpfeiler, ohne Herrschaft und Hierarchie, selbstbestimmt und antiautoritär, dieser Wege und Formen bleiben für mich bestehen. Und wie bitteschön soll die Tat vom Wort getrennt werden? Hinter jeder Tat stehen Gedankengänge und Worte, so wie hinter jedem Wort auch Taten stehen sollten. Und da meine ich nicht nur die direkte militante Aktion. Das Lachen wird mir nie vergehen. Wieso sollte das Lachen vergehen? Nur weil eine Ernsthaftigkeit und Leidenschaft in der Agitation und deren Ausdrücken, wie Aktionen, Kommuniqués, Texte usw. so vorhanden ist, heißt es noch lange nicht, dass das Lachen vergeht. Wenn über vergangene Fehler gesprochen wird, wird natürlich auch gelacht. Aber auch gemeinsam reflektiert, um weiterzukommen. Es ist ein schönes Lachen, wenn die Macht auf die Fresse kriegt und es gelingt, der Wut Ausdruck zu verleihen. Die kollektive Ohnmacht herrscht vielleicht bei denen, die auf das Bewusstsein der Masse warten. Da würde ich auch in Ohnmacht verfallen. Jedoch sehe ich so viele Möglichkeiten zu intervenieren, ohne die Notwendigkeit einer großen Masse. Natürlich gibt es auch Momente der Ohnmacht. Doch da gibt es auch Freunde, die sich gegenseitig helfen und unterstützen. Es gibt so viele schöne Freundschaften, Momente und ein Vertrauen, was mir Kraft gibt, weiter zu kämpfen. Für Aufsehen hat die Paftsgeschelle sicher in kleinen Kreisen gesorgt, doch für Einsicht meinerseits nur sehr begrenzt. Die Auseinandersetzung soll weitergehen, doch ich sehe das Infolora am Freitag nicht als Plattform dazu. Natürlich sind weitere Kommentare und Reaktionen auf unserem Blog erwünscht. Ich sehe diese Diskussion als einen Konflikt, welcher immer wieder aufkommt. Durch die Auseinandersetzung und Konflikte sollen auch anders weitergehen und ausgetragen werden, als über Medien wie Zeitungen oder jetzt das Infolore am Freitag. Das Leben ist ein Ponyhof, alles dreht sich im Kreis und stinkt nach Scheiße und das viele Arbeiten passt mir auch nicht. Nun kommen wir zum Hauptteil, zu unserem Interview mit den Mitgliedern von Barrikade.info.
Ich sitze hier am Tisch mit zwei Individuen des Kollektivs Barrikade.info. Ich freue mich ganz herzlich, habt ihr euch Zeit genommen, mit mir dieses Interview zu machen. Ja, wollt ihr im Vorhinein vielleicht noch etwas sagen, bevor wir beginnen?
Ja, auch schön sind wir hier. Ein kurzer Disclaimer, dass wir jetzt hier die folgenden Fragen, die wir beantworten werden, wir haben die angesprochen im Kollektiv, möchten, soweit es geht, eine konsensuale Meinung wiedergeben. Trotzdem bleibt natürlich eine persönliche Färbung bei den Antworten. Teilweise geht das ein bisschen tiefer, teilweise weniger. Aber ich freue mich auf das Interview.
Gut, dann steigen wir doch gleich ein mit der ersten Frage. Wahrscheinlich kennen nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen eure Informationsplattform. Beschreibt die doch mal in den Grundzügen. Was ist Barrikade.info überhaupt?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und dass wir beide hier die Möglichkeit haben, Barrikade vorzustellen. Was ist Barrikade? Was sind die Grundzüge von Barrikade? Das erste, ich denke, das Ziel von Barrikade ist auf jeden Fall, anti-autoritäre und autonome Kämpfe verbinden zu können und zu verknüpfen. Und es geht auch sehr darum, ein Medien aufbauen und unsere eigenen Diskurse Platz schaffen zu können und damit direkt verschiedene Menschen erreichen zu können. Des Weiteren könnt ihr auch alle die Grundsätze und die Ziele auf unserer Webseite, auf barrikade.info, in der Rubrik Über uns nachlesen. Zusätzlich möchte ich mich im weiteren Verlauf in dieser Sendung und dem Interview für alle meine Ams und Es entschuldigen, denn es ist nicht meine tägliche Aktivität, hier Interviews zu führen. Aber ich bedanke mich schon mal und bin gespannt für das Gespräch.
Gut, ihr habt jetzt ziemlich grob umfasst, was Barrikade Info genau ist. In der Vorbereitung sind wir natürlich auch auf eurer Plattform gewesen und haben auch uns dieses Über uns durchgelesen und ihr spricht dort vom Wort Informationsvakuum. Wie seid ihr zu dieser Analyse gekommen?
dass in der Medienschweiz, in der Medienlandschaft Schweiz, ein Informationsvakuum herrscht?
Analyse ist da ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Seit Indymedia Schweiz nicht mehr funktioniert, war es eigentlich offensichtlich auf eine Art und Weise, dass ein Medium, das nicht den gängigen Richtlinien der Massenmedien entspricht, dass das fehlt, eines, das funktioniert, das auch einfach nur den Deutschschweizer Raum anspricht. Es gab, also die Alternativen sind einerseits links unten Indymedia, das deckt aber eigentlich inzwischen den ganzen deutschsprachigen Raum ab, das wird inzwischen von Österreich benutzt und Norddeutschland. Und es gibt die Social Media, es gibt Facebook, es gibt Twitter, da gehen aber die ganzen Informationen eigentlich einfach unter. Und unser Anspruch ist in diesem Sinne auch ein bisschen diese Verknüpfung, die auch schon angesprochen wurde, zwischen verschiedenen antiautoritären Kämpfen. Und das gelingt halt besser, wenn das alles gesammelt wird auf einer Seite. In diesem Sinne, ja, also es ist eine Lücke, die entstanden ist, die jetzt gefüllt werden soll.
Das spricht schon ein bisschen an, was eigentlich dann die weiterführende Frage von mir gewesen wäre. Barrikade will so die Leere füllen, die entstanden ist durch das Auflösen von Indymedia Schweiz und dem Verbot von links unten.
Also ich glaube, was wichtig ist, da festzuhalten, ist, dass Barrikade an sich eine Plattform ist und Barrikade selbst das Projekt nicht die Leere füllen möchte, sondern eine Plattform bieten will, auf dessen Basis alle Menschen ihren Teil dazu beitragen können, dass Kommunikation in einer autonomen und antiautoritären Bewegung auch gestärkt werden kann. Deshalb ist es nicht Barrikade, die Texte veröffentlichen, sondern die Menschen, die die Plattform benutzen. Wir stellen diese Plattform zur Verfügung. Und da ist es, finde ich, auch wichtig zu sagen, dass Barrikade.info nicht als eine Konkurrenz zu anderen Portalen steht, sondern viel eher ein Verknüpfungspunkt werden soll in dieser Landschaft.
Wir werden während der ganzen Sendung Musikwünsche von unseren heutigen Interviewgästen abspielen. Viel Spaß!
Ich habe es bei der letzten Frage schon angesprochen, der Halbtod von Indymedia Schweiz. Indymedia Schweiz ist ja nicht mehr wirklich aktiv, das schon seit mehreren Monaten. Wie hat das euch geprägt in einer Anfangsphase von Barrikade.info?
Das ist schwierig beantwortbar, gerade auch im Hinblick darauf, dass halt jetzt verschiedene Leute daran, an diesem ganzen Projekt beteiligt sind. Dass die einen, die sind früher gekommen, die anderen weniger, also insgesamt war das ein Prozess. Es hat es natürlich beeinflusst, dass uns dieser Anspruch, den wir an eine solche Plattform haben, dass der nicht erfüllt wurde. Dass in die Mediathek irgendwann auch nicht mehr einfach, also halt eben nicht mehr, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und dieses Vakuum, das hat dann Leute angelockt, aber das, die Idee, die gab es auch schon, auch während, als Indymedia eigentlich noch funktioniert hat. Also, es ist ja nicht so einfach, dies als Grund anzuführen.
Und dann auf der anderen Seite war links unten von staatlicher Seite verboten und geschlossen worden. Das ist vor knapp einem Monat passiert in Deutschland. Indymedia links unten war für viele Leute, glaube ich, ein wichtiger Informations- und Austauschpunkt. Das Ganze aber von Deutschland aus, aber trotzdem auch von der Schweiz und, wie du schon gesagt hast, von Österreich benutzt. Jetzt, das Ganze wurde geschlossen und ausgeführt vom Bundesnachrichtendienst in Deutschland. Und die haben die Server gekappt, die haben Hausdurchsuchungen gemacht. Wie schützt ihr euch oder wie könnt ihr den Nutzerinnen eine Sicherheit bieten, dass das Gleiche nicht auch bei euch passiert?
Dieser Schutz ist natürlich nicht einseitig. Also wir ist, also das hat für mich verschiedene Ebenen. Das eine ist von die, das tun die Nutzer und Nutzerinnen selbst. Das andere ist, das tun wir. Was wir machen, also redaktionell, ist, wir löschen zum Beispiel die Autoren und Autorinnen aus den Artikeln. Also es ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, wer hat jetzt diesen Text verfasst. Und es soll so nicht möglich sein, zusammenzuschließen, die haben das und dieses Kommuniqué oder diesen Text verfasst. Es ist aber, also von unserer Seite, die Server, die stehen nicht bei uns zu Hause. Wir beschützen die nicht irgendwie persönlich, das ist schwierig. Das andere ist, dass von der Userinnen-Seite her, wir empfehlen, das steht auch in unserem How-To, die Benutzung im Optimalfall, Benutzung von Tails, darauf dann Tor, also das ist das Tor ist der Browser, Tails das Betriebssystem. Wir empfehlen eine E-Mail-Adresse, die extra für diesen Artikel oder halt vielleicht auch für eine Gruppe, das ist dann schon auch möglich, gemacht wurde, die aber nichts mit der Person selbst zu tun hat. Wir empfehlen das Löschen von Metadaten in PDFs, in Bildern und ja eben, das, also es gibt verschiedene Hinweise in unserem How to publizieren. Ja, aber also wir können keinen absoluten Schutz garantieren, das auf auch dies wieder auf verschiedenen Ebenen nicht. Wir könnten eine DDoS-Attack können wir irgendwie nicht verhindern oder eine irgendwie ja eine Unterwanderung oder so, das ist dann halt auch ein ganz anderes Thema.
Vielleicht jetzt noch kurz, sind glaube ich nicht alle ZuhörerInnen technisch so versiert, eine DDoS-Attack, kannst du das noch kurz ausführen?
Das bedeutet so viel wie, dass eine Internetseite von über ein gehacktes Botnetzwerk, also mit von infizierten Computern, mit Viren oder so, das kriegen die Nutzer und Nutzerinnen dieser Computer auch gar nicht mit, Anfragen dann auf eine Internetseite geschickt werden, dass diese einfach vom Netz genommen werden muss, dass sie nicht mehr funktioniert. Aber also das ist, ich glaube auch nicht, dass dieses Interesse irgendwie vorhanden ist gegenüber unserer Seite, weil das geht dann mehr um Geldforderungen und solches Zeugs bei Seiten, die kommerziell genutzt werden.
Wie zum Beispiel vor x Jahren die Wall Street mal mit so einer Attacke lahmgelegt wurde, oder? Das war dann ein 16-Jähriger, der das Ganze irgendwie zum Einstürzen gebracht hat und der Wall Street einen mehrstelligen Milliardenschaden zugefügt hat, was eigentlich ganz spannend ist.
Wir haben auch, also was wir auch zum Thema Sicherheit sagen können, also dass an der Seite schon auch viel zum Thema Sicherheit gearbeitet wurde. Und was dabei auch hilft, ist, dass Barrikade ein Teil von einem größeren Netzwerk ist, von dem MeToo-Netzwerk, das ja, dass jetzt 16 verschiedene Webseiten an verschiedenen Orten beinhaltet zu autonomen und anti-autoritären Seiten und Inhalten und ähnlichen Plattformen. Und in diesem Netzwerk wird viel über viel an der Infrastruktur zur Sicherheit gearbeitet und auch diskutiert und sich ausgetauscht. Und das ist auf jeden Fall etwas, ein wichtiger Teil auch, wovon wir von dem Austausch auch lernen und auch eine gewisse, ja, eine, und wieso darauf Dinge vorbereiten können oder einrichten können. Aber was seitens der NutzerInnen sehr wichtig ist, ist ein gewisses Selbstverständnis oder Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten wie Tor oder Tails, wo es auch auf Barrikade selber Texte und Analysen und Erklärungen hat, wie diese Programme benutzt werden können und vor was sie schützen oder vor was sie eben nicht unbedingt schützen können.
Du hast von diesem MeToo-Netzwerk gesprochen. Vielleicht dort noch ein paar Infos und vielleicht so ein, wie können Leute, die jetzt vielleicht denken, so, oh, cool, barrikade.info, so eine Plattform in so einem Umfeld mit so einem Netzwerk, das wollte ich immer auch schon einmal machen. Wie können Leute zum Beispiel zu diesem MeToo-Netzwerk kommen oder wie ist das etwas, was öffentlich ist oder ist es geschlossen? Wie findet dieser Austausch statt in diesem Netzwerk?
Also ich denke, die Menschen, die daran Interesse haben, können auf jeden Fall auch die Webseite des MeToo-Netzwerks besuchen. Die ist auch auf unserer Seite zu finden. Die heißt MeToo.mediaslibris.org. Und das MeToo-Netzwerk, das gibt es eigentlich schon seit bald 12 Jahren. Und da, wenn Menschen Interesse haben, würde ich da empfehlen, sich auf der Webseite zu informieren. Und da kann man auf jeden Fall auch Kontakt aufnehmen, via Mail zum Beispiel.
So, ich denke, es ist in diesem Sinne schon offen für Austausch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es offen ist, dass wir machen jetzt da eine Internetseite, wir können noch die fragen. Das ist jetzt vorerst eigentlich nicht angedacht, dass es noch weiter expandiert in diesem Sinne. Also das ist jetzt ein Versuch, dass es jetzt auch diese deutschsprachige Seite, also dieses deutschsprachige Portal gibt. Bisher ist das nur französischsprachig.
Kommen wir zurück zu eurem Blog. Bis vor kurzem habt ihr euch selber nicht wirklich öffentlich zu Wort gemeldet. Jetzt mit dem Vorfall von links unten habt ihr das als Moderationsteam gemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt in diesem spezifischen Fall euch entschieden habt, als Moderationsteam doch irgendwie Stellung zu nehmen und da Position zu beziehen?
Also ich, in erster Linie, wir haben auch nie gesagt, dass wir das nicht tun würden. Es gab jetzt bisher einfach nie den Anlass, dass wir das so gedacht haben. Dieser Vorfall, der betrifft uns halt ziemlich direkt. Also das ist ein Projekt, das sich auf demselben Themengebiet bewegt, das ähnliche Ideen mindestens vertritt. Und so war es dann eine gemeinsame Entscheidung, dass wir da ein Statement verfassen wollen, haben das auch gemeinsam besprochen und dann veröffentlicht. Und wenn es wieder ähnliche Vorfälle gibt oder geben wird, ist das überhaupt nicht auszuschließen. Aber dass wir das so als Moderationskollektiv machen, das ist schon auch, ja, das hat einfach diesen speziellen Grund jetzt.
Genau, und das betrifft ja eigentlich auch die Themen oder Ziele von Barrikade.info, die das Bedürfnis haben, lokale Informationen zu in einer anti-autoritären Perspektive zu schaffen und Infrastruktur aufzubauen und zu teilen und auch, dass autonome Kommunikation für kämpfende Menschen ermöglicht wird. Und in diesem Sinn kann es schon sein, dass wenn es um diese Themen geht, dass mal eine Äußerung von dem Kollektiv, das die Plattform Barrikade Info bereitstellt, kommt.
Das heißt, wenn es nötig wird, dann gibt es wieder eine Antwort oder eine Meldung von barrikade.info. Wie ihr vielleicht schon beschrieben habt, so ein bisschen, gibt es bestimmte Herangehensweisen, um diese Beiträge freizuschalten oder hochzuladen. Du hast es ganz am Anfang schon mal besprochen. Gibt es da Hints und Tipps oder Tricks, die vielleicht den Zuhörern wichtig wären?
Also wir haben für uns persönlich eine Art Checkliste fürs Moderieren. Da geht es inhaltlich darum, ob es halt den Grundsätzen entspricht, ob es irgendwie, ja, also die es eben auch auf der Webseite zu lesen gibt, und dann eigentlich so ein bisschen jetzt grammatikalisch oder layoutmäßig Groß-Kleinschreibung, Kommatas. Das ist dann auch, teilweise wird das genauer, teilweise weniger genau gemacht. Und beim Layout, so Fehler, die halt oft passieren, irgendwie, es werden keine Tags gemacht, es wird kein, also dass der Artikel sozusagen eingeordnet wird in diesen und diesen Kontext. Das Logo ist nicht richtig formatiert. Wir gucken, dass der Text gegendert ist. Wenn das nicht gemacht ist und auch nicht gemacht wird, nach einer Rückfrage von uns an die Autoren und Autorinnen, dann vermerken wir den Text auch mit einem Hinweis, dass wir eigentlich die Nutzung des Gender-Sternchens unterstützen. Bei Unsicherheiten inhaltlich versuchen wir Rücksprache zu halten mit dem Autor und der Autorin, und allenfalls halten wir eine interne Diskussion ab oder besprechen das intern, was wir jetzt mit diesem und jenem Artikel machen.
Was ich dem noch anfügen kann, ein kleiner Hinweis für alle Menschen, die Artikel veröffentlichen wollen. Es ist ziemlich wichtig, dass die Artikel auf vorgeschlagen gesetzt werden. Das heißt, es gibt auf der linken Seite, auf der Webseite, wenn man einen Artikel veröffentlichen möchte, steht der auf Bearbeitung. Und da ist es wichtig, dass selbst dies auf vorgeschlagen gesetzt wird, weil sonst das Moderationsteam nicht genau weiß, ob dieser Text jetzt veröffentlicht werden soll. Und da kann es dann wie zu Missverständnissen führen, dass Texte nicht veröffentlicht werden oder die Absprache nicht mehr zustande kommen kann, weil keine E-Mail-Adresse da ist und dann fälschlicherweise veröffentlicht werden. Darum ist es hier wie so sehr wichtig, dass dies von den AutorInnen selbst gemacht wird. Unbedingt auf vorgeschlagen umschalten.
Das heißt, es ist also ziemlich viel Arbeit teilweise, um dann vom eingeschickten Beitrag zum Endprodukt zu kommen, was dann auf eurer Seite steht.
Da können uns halt die Menschen, die die Artikel verfassen, mehr oder weniger Arbeit machen, wenn teilweise, also das merkst du auch, wenn Leute schon mehrmals einen Artikel verfasst haben, dann stimmt das, dann wissen sie, das Logo muss so und so groß sein, irgendwie, ja, eben Gender-Sternchen ist drin, es gibt einen Kopf, also es gibt so einen Kurzbeschreib, einen Kopf, so die verschiedenen ganzen Sparten, die es gibt, die stimmen dann alle. Und teilweise gibt es Artikel, da hast du einen Textblock und das liest du halt auch nicht so gerne. Aber
das kann man auch nicht, ich glaube, das ist nicht einfach so einzuordnen, ob das viel Aufwand gibt oder nicht, weil das kommt auch sehr auf den Inhalt und die Länge drauf an, weil die Voraussetzung ja doch ist, dass die Texte konzentriert gelesen werden und die Grundsätze, die ja bestehen, die gelten für alle, die moderieren und da kommt es sicher auch manchmal drauf an, wie lange ein Text ist. Oder? Aber auf das weiß, wissen auch alle und auf das ist man auch so eingerichtet, dass im Zweifelsfall, wenn etwas hochgeladen wird, das viel Aufwand bedeuten könnte, dass auf jeden Fall versucht wird, dass trotzdem so bald wie möglich der Text veröffentlicht wird.
Und also in der Regel schaffen wir es auch jeden Text spätestens am Abend, wenn die Menschen, die moderieren, zum zweiten oder dritten Mal am Tag irgendwie reingucken, dann kann der veröffentlicht werden. Mhm. Also es ist so, das ist auch nicht so, dass einfach nur eine Person sagt okay, sondern das ist das auch immer mehrmals. Also muss mindestens zwei Okays geben.
Okay. Tell you who to fall off now. Hit on one line. Yeah, one time. Yeah, nighttime. Soon as it enter the round, I'll make it in time. Tell your whole crew to fall off mine. They don't want me to shine. That's their state of mind. Drag my name to the great and grind. Suicide hotline. I'll make it in time, soon as it enter the rhyme. As it is state of mind, east side shine. We divine, planets realign. I'll make it in time, tell your whole crew to fall off mine. They don't want me to shine, that's their state of mind. Track my name to the great and grind. Suicide hotline. Unter anderem veröffentlichen wir ja unsere Sendung bei euch auf der Seite. Jetzt die Frage, gibt es auch andere Gruppen oder Individuen, zu denen ihr über barrikade.info eine Kollaboration gestartet habt? Gibt es Leute, die Bezug nehmen zu euch? Wie sind da schon Beziehungen entstanden?
Also es gibt Gruppen, die regelmäßig auf Barrikade publizieren oder in ihrer Kommunikation auf Barrikade verweisen. Da gibt es schon einen regen Austausch mit anderen Medienprojekten und teilweise werden relevante Artikel aus anderen Sprachregionen auch von anderen Medienportalen übernommen. Wir sind auf jeden Fall auch froh darüber, wenn Menschen motiviert sind, Texte von anderen Sprachen auf Deutsch zu übersetzen und zum Beispiel auf barrikade.info zu teilen und hochzuladen.
Und jetzt vielleicht ganz im Allgemeinen, wie hat sich die Medienarbeit bei barrikade.info in dieser kurzen Zeit entwickelt? Gibt es einen Unterschied? Gibt es schon ein Fazit von diesem, was sind das jetzt? Ein halbes Jahr?
Ja, also ich glaube, eben weil es bis jetzt, weil wir in einer Entwicklungs- und Lernphase sind, können wir nicht von einem Fazit sprechen. Also das ist schwierig nach so kurzer Zeit, das zu machen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr froh um Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge, auch von Menschen, die Seite schon genutzt haben oder lesen, und die kann man auch sehr gerne auf unsere Mailadresse schicken, und das ist barrikade@immerda.ch, und da freuen wir uns auf jeden Fall auf Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge.
Es ist halt auch noch schwierig, wenn wir jetzt oft einfach, wenn wir am Moderieren sind, dann haben wir auch einen anderen Blick auf die Artikel. Klar gibt es auch Menschen bei uns, die Artikel veröffentlichen, aber dann kennen wir das ganze Interface, das Backend schon, wissen irgendwie genau, das ist da, und wir haben das alles schon besprochen und gemacht, und dann merken wir teilweise gar nicht, das ist irgendwie nicht so klar, das ist ein bisschen schwieriger, das, wieso wird das so die ganze Zeit gesagt, das ist ja klar, irgendwie so ein bisschen diese Dinge.
Genau, und das kann verschiedene Dinge beinhalten, wie die Form, die Lesefreundlichkeit, die Inhalte oder der Prozess der Bearbeitung und des Hochladens. Und das spielt ja in verschiedenen Abschnitten, wie die Seite benutzt wird und gelesen wird.
Wir kommen schon zur letzten Frage. Letzte Woche hatten wir ein Interview mit Ajour, und was mich sehr verwundert hat oder wo ich mich ja auch nicht so gut auskenne, ist, die Leute von Ajour haben uns erzählt, dass viele Besucher und Besucherinnen ihre Internetseite über Facebook auf das Ajour kommen. Wie seht ihr das? Oder gibt es auch da Zahlen bei euch? Und was denkt ihr, hat Facebook für eine Rolle in einem sozialen Kampf oder in einer revolutionären Bewegung?
Also auch wir haben einen Überblick, woher die Besucher und Besucherinnen auf die Seite gelangen. Es ist bei uns auch so, dass viele über Facebook draufkommen. Bei uns wird der Anteil kleiner sein als bei Ajour, weil Ajour, die haben auch einen Facebook-Account. Das hat Barrikade nicht. Aber ja, auch wenn von uns ein Artikel irgendwo, also wenn andere Organisationen einen Artikel von uns teilen, dann merken wir das auch, dass dann die Besucherzahlen sprunghaft ansteigen, je nachdem, wie viele Menschen diese Organisation erreicht. Die zweite Frage ist jetzt schwierig zu beantworten, auch mit Blick auf den Disclaimer vom Beginn. Wir haben dazu gar keinen Konsens, wir diskutieren das aber auch und es gibt ganz viele verschiedene Meinungen. Ja, also ich finde das jetzt eine schwierige Frage.
Gut, dann glaube ich, beenden wir hier mit eigentlich dieser offenen Frage. Vielleicht auch für alle Besucher oder Zuhörer, Besucher unserer Seite oder eurer Seite oder auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielleicht als Fragestellung für den Abend vom Freitag. Was machen soziale Medien in unserem Leben aus? Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
Danke,
vielen Dank. I'm so bad with mime, bad with the rhyme. Don't care about my time, bad with the nine. Bad with the slime, too bad I only shine. All about mine, yeah, I've been from the gutter. So I take my time to free my mind. Full death we dine, strapped to the teeth with master's time. Let the clock beat, let the fall line. It's only a matter of time, and in the twine. Change coming, but it ain't your time. Let's free your mind from the concept of linear time. So bad with mine, bad with the rhyme. I don't care for time, bad with the nine. Bad with the slime, too bad I only shine. All about mine, where I've been from the gutter. So I take my time to free my mind.
Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angelangt und kommen jetzt noch kurz zum Ausblick.
Der Ausblick. Zürich, Freitag, 29.09.20 Uhr. Also heute. Vor 20 Jahren erkämpfte eine Solidaritätsbewegung in der Schweiz die Freiheit von Patricio Ortiz, der an Chile ausgeliefert werden sollte. Wir zeigen dazu den Aktivistinnenfilm Uno entre muchos años de lucha von 1997-98 in der Freie Straße 138 in Zürich.
Am darauffolgenden Tag, am Samstag, dem 30. September um 15 Uhr gibt es eine überregionale Demonstration. Wir feiern Nekanis Freilassung mit ihren Freunden und Freundinnen von nah und fern. Wir protestieren aber auch dagegen, dass der Schweizer Staat bis heute nicht anerkennt, dass Nekane gefoltert wurde. Gehen wir gemeinsam auf die Straße gegen Folter und sexualisierte Gewalt. Dies findet am Hechtplatz in Zürich statt. Genau, das war das Ende des Ausblickes. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. und bis nächsten Freitag.